Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Nicoletta Cimino. In Nordrhein-Westfalen werden nach einer Corona-Masseninfektion in einer Fleischfabrik mehrere Landkreise unter Lockdown gestellt. In Basel-Land will man es genau wissen. Der Kanton prüft im großen Stil die Qualität verschiedener Antikörpertests. In Brasilien wächst der Widerstand gegen Präsident Bolsonaro. Besonders aktiv sind die Anhänger des Fußballclubs Corinthians in São Paulo und das hat Geschichte.
Foi a voz do futebol, foi a voz do esporte na luta pela redemocratização do país. Isso foi a democracia corintiana.
Wir waren die Stimme des Fußballs, wir waren die Stimme des Sportes und wir kämpften für die Demokratie. Damals war der Gegner die Militärdiktatur, heute ist es die Regierung. Und?
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
Ich bin Giorgia, eine Frau, eine Mutter, eine Italienerin, eine Christin, sagt die Neofaschistin Giorgia Meloni, die Matteo Salvini rechts außen den Rang abläuft. Ihr Porträt im Echo der Zeit. Deutschland macht in Sachen Corona einen großen Schritt zurück. Die Hoffnungen, dass sich ein massiver Ausbruch von Infektionen in einem Fleischbetrieb in Nordrhein-Westfalen begrenzen lässt, haben sich zerschlagen. Für die Landkreise Gütersloh und Warendorf wurde ein Lockdown verhängt. Aus Berlin Peter Vöckeli.
Der Lockdown soll vorerst bis Ende Monat gelten und betrifft 640.000 Menschen. Das heißt, es dürfen sich beispielsweise nur zwei Personen treffen, die nicht aus demselben Haushalt stammen. Schulen, Fitnessstudios, Kinos, Bars und Museen sind geschlossen. Restaurants dürfen nur Gäste aus demselben Haushalt aufnehmen. Die Infektionen sind zur Hauptsache bei Tönnies-Mitarbeitern und ihren Familien aufgetreten. Aber weil ihre Unterbringung so dezentral ist, hat Nordrhein-Westfalen dennoch einen Lockdown beschlossen. Außerhalb von Tönnies gibt es nur etwa 2 Dutzend Neuinfektionen. Alle Bürger können sich nun kostenlos testen lassen. Ministerpräsident Armin Laschet:
Der Zweck ist, die Testungen jetzt auszuweiten, um festzustellen, ob auch über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus in der Bevölkerung der Virus bereits verbreitet ist oder nicht.
Doch ein Ausreiseverbot besteht merkwürdigerweise nicht. Wer Urlaub gebucht hat, darf verreisen. Entsprechend reagierten Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Hotels in diesen Bundesländern dürfen keine Gäste aus den betroffenen Landkreisen aufnehmen. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Josef Laumann betonte, dass die osteuropäischen Werksarbeiter bei Tönnies medizinisch genauso gut versorgt würden wie die einheimische Bevölkerung.
Ich bemühe mich dafür, dass jeder vernünftig medizinisch versorgt wird auf unseren Standard.
Neben den zwei Landkreisen in Nordrhein-Westfalen gibt es auch in Göttingen und Berlin-Neukölln Corona-Hotspots. Der gesundheitliche Rückschritt verschärft auch den politischen Streit. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich als Gegenpart des bayerischen Ministerpräsidenten Söder immer für Lockerungen zur Schonung der Wirtschaft eingesetzt.
Wir bleiben in Deutschland. Die Regierung verbietet die rechtsextremistische Vereinigung Nordadler. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Matthias Strasser.
Innenminister Horst Seehofer bestätigte das Verbot der Nordadler und begründete, die Gruppierung verfolge eine nationalsozialistische Ideologie. Sie verehre Adolf Hitler und nutze Symbole und die Sprache des Naziregimes. In 4 Bundesländern gab es Razzien bei 7 führenden Vertretern der Gruppe. In Brandenburg wurden bei Durchsuchungen unter anderem Stahlhelme, NS-Literatur und Speichermedien beschlagnahmt. Mit Nordadler hat die deutsche Regierung bereits die 3. rechtsextremistische Vereinigung seit Anfang Jahr verboten. Die europäische Polizeibehörde Europol hat davor gewarnt, dass das Risiko terroristischer Anschläge steigen könnte. Einzeltäter könnten sich durch strenge Corona-Maßnahmen radikalisieren, heißt es im neuesten Terrorismusbericht von Europol. Links- und Rechtsextremisten sowie Personen aus Kreisen des dschihadistischen Terrorismus würden versuchen, die Pandemie auszunutzen, um ihre Ziele weiter zu propagieren. Dazu kämen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie, die eine Radikalisierung anheizten, schreibt die Chefin von Europol im Vorwort des Berichts. Die Zahl der Anschläge von Separatisten und nationalistischen Gruppen in Europa geht laut dem Bericht zurück. Dagegen nimmt rechtsextremistisch motivierte Gewalt zu.
Die Schweiz solle mehr Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen. Das verlangen Menschenrechtsorganisationen.
Rund 50.000 Personen und 130 Organisationen fordern den Bundesrat auf, die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln zu evakuieren und ein möglichst großes Kontingent an Flüchtlingen aufzunehmen. Laut den Organisationen hat sich die Situation in den Lagern auf den griechischen Inseln in den letzten Wochen verschlechtert. Einerseits durch die Coronavirus-Pandemie und andererseits durch die Spannungen an der türkisch-griechischen Grenze. Im Mai hatte der Bund bekannt gegeben, 23 unbegleitete Minderjährige aus Griechenland aufzunehmen, die bereits Verwandte in der Schweiz haben. In England werden die Corona-Maßnahmen ab dem 4. Juli weiter gelockert. Dann dürfen Pubs, Restaurants, Hotels und andere Einrichtungen wieder öffnen. Dies hat der britische Premierminister Boris Johnson im Parlament in London angekündigt. Die Lockerungen gelten nur für England. Schottland, Wales und Nordirland legen ihre eigenen Maßnahmen fest. Ebenfalls gelockert wird die Abstandsregel. Der Mindestabstand zwischen Personen ist von 2 auf 1 Meter reduziert worden. Nichts geändert wird vorläufig an der 14-Tage-Quarantäne-Regel für Einreisende aus dem Ausland. Diese gilt weiterhin. Großbritannien ist in Europa eines der am schwersten vom Coronavirus betroffenen Länder. Auch der serbische Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Djokovic gab das Testresultat in sozialen Medien selbst bekannt und erklärte, er werde sich nun 2 Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Vor Djokovic waren bereits 3 bekannte Tennisspieler positiv getestet worden. Der Bulgare Grigor Dimitrov, der Kroate Borna Coric und der Serbe Viktor Trojki. Sie alle hatten an der von Djokovic organisierten Adria-Tour teilgenommen. Für die Durchführung der Showtour in der serbischen Hauptstadt Belgrad und im kroatischen Zadar wird Djokovic heftig kritisiert. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 10.247 Punkten plus 0,9%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8%. Der Euro wird zu 1.0687 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,39 Rappen.
Matthias Strasser, wie wird das Wetter?
Heute Abend und morgen scheint meist die Sonne. Die Temperatur steigt auf 27 bis 30 Grad. Im Wallis wird es 31 Grad heiß. Im Mittelland bläst weiterhin schwache bis mäßige Brise.
Die meisten Corona-Antikörpertests, die man in den Apotheken kaufen kann, sind nicht präzise genug. Und die aufwendigeren Tests, die in Labors ausgewertet werden, sind von unterschiedlicher Qualität. Ein groß angelegter Versuch im Kanton Basel-Land soll nun Klarheit darüber bringen, welche Tests zuverlässig sind. Wie das geht und warum das wichtig ist, in der Reportage von Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
Es ist ein ungewohnter Ort für einen großen Laborversuch. Eine Turnhalle in Münchenstein, Basel-Land. Etwa 20 Wissenschaftlerinnen und Helfer sitzen in dunkelblauen Überkleidern konzentriert an ihren Tischen. Darunter Fabian Rudolph von der ETH Zürich.
Ich sehe hier pipettieren, und zwar eine bestimmte Menge von Serum auf die Tests geben.
Es sind Bluttests, die anzeigen sollen, ob der getestete Mensch mit dem Coronavirus bereits in Kontakt gekommen ist und entsprechende Antikörper gebildet hat. Erscheinen 2 Striche, ist der Test positiv, wie bei einem Schwangerschaftstest. Tönt extrem praktisch, hat aber einen Haken, sagt Rudolph.
Also bei den meisten Tests, die im Moment verkauft werden, in den Apotheken angeboten werden und kann man einfach sagen, dass dort halt wirklich bis zu 5-10% falsch positive gibt.
Sprich, auf 100 Menschen, die sich selber testen, sind vielleicht 5 wirklich positiv und damit vermutlich immun. 5 bis 10 weitere aber wähnen sich nach dem Test zu Unrecht als immun. Diese ungenauen Tests bringen gar nichts. Die 7 Schnelltests, die hier in Münchenstein getestet werden, haben eine weit kleinere Fehlerquote. Das Ziel ist, Tests auszumachen, die ähnlich gut sind wie die viel aufwendigeren, aber fast 4-mal so teuren Tests im Labor, sagt Thomas Bühler vom Schweizerischen Roten Kreuz.
Es wird tatsächlich einen riesen Vorteil bringen, wenn man da einen guten Test finden würde. Ja.
Möglich wurde all das, weil die Verantwortlichen in Basel-Land schnell geschaltet und sofort damit begonnen haben, Blutproben zu sammeln. Blut von 377 Menschen, die Mitte April erkrankt sind, von 110 Personen, die in der gleichen Zeit ähnliche Symptome hatten, aber nicht erkrankt sind, und dazu 500 Blutproben aus der Grippesaison von vor 2 und 3 Jahren zum Vergleich, sagt Rudolf.
Das sind die Negativen, also die haben es sicher nicht gehabt.
Diese Blutdatenbank ist unterdessen Gold wert, sagt Thomas Bühler vom Roten Kreuz. Denn heute, da die Zahl der Erkrankten zum Glück sehr gering ist, könnte man gar nicht mehr genügend positive Blutproben sammeln.
Basel-Land hat glücklicherweise sehr schnell reagiert und sehr schnell so eine angelegt und die ist schon recht einzigartig.
Sobald das Resultat der Tests klar ist, geht's weiter.
Nach 15 Minuten werden die Tests genommen und dann können wir in die nächste Station gehen, werden die Tests genommen und alle fotografiert.
Akribisch wird alles dokumentiert. Aber es geht nicht nur darum, festzustellen, welche Tests wie gut sind, sagt Mediziner und Studienleiter Miodrag Savic. Es gehe auch darum, künftig viel detaillierter sagen zu können, welche Patientengruppen wie reagieren. Denn hier wurde breit getestet, sagt Savic.
Und das sind eben nicht nur die Schwerkranken gesehen, sondern uns hat eben das ganze Spektrum interessiert, auch die Leichtkranken.
80% waren nur leicht krank. Die Vermutung der Forscher, bei ihnen war die Antikörperreaktion anders, also reagieren auch die Antikörpertests anders. Es zeichnet sich auch ab, dass die Menschen je nach Weltregion andere Immunreaktionen haben, sagt Fabian Rudolf von der ETH.
Es ist effektiv ein Unterschied von Ethnizität. Also je nachdem, von welcher Ethnie man ist, kann man leicht anders reagieren.
Die Resultate der Studie dürfen also mit Spannung erwartet werden. Nicht nur, weil auch 7 Labortests geprüft werden und sich damit weisen wird, ob etwa der viel gepriesene Roche-Test wirklich so gut ist, wie er verkauft wurde. Nein, interessant ist die Studie auch, weil sie weitergeführt werden soll.
Die Idee ist, dass die Leute, die teilgenommen haben an der Studie, um die Biobank zu ermöglichen, immer wieder getestet werden.
So soll auch erforscht werden, wie sich die Zahl der Antikörper im Blut langfristig entwickelt. Noch ist die Testtour nicht fertig.
Station 5 haltet all die Resultate fest und gibt es dann an Station 6 weiter.
Dort wird noch einmal alles verglichen und handschriftlich protokolliert. Dann fliegen die Tests in den Abfall.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF und hier geht es weiter mit brasilianischen Fußballern mit politischem Kampfesgeist. Mit einer lauten neofaschistischen Römerin, die eine steile Karriere macht. Mit der höchsten Luzernerin, die Wurzeln im Kosovo hat. Mit einem russischen Starregisseur vor Gericht und mit einer malawischen Präsidentenwahl, die ein wichtiges Signal für den ganzen afrikanischen Kontinent ist. Nach Brasilien. Dort regt sich Widerstand gegen Präsident Jair Bolsonaro. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, inzwischen sind über 1 Million Menschen infiziert, sondern auch wegen seiner Regierung. Er selbst, einzelne Minister und Ex-Minister stecken in juristischen Schwierigkeiten. In Sao Paulo ist seit einiger Zeit jeden Sonntag eine besondere Gruppe von Demonstranten unterwegs, die nach eigenen Aussagen die Demokratie verteidigen will. Es sind Anhänger des lokalen Fußballvereins Corinthians. Das weckt Erinnerungen, denn die Corinthians von Sao Paulo spielten schon einmal eine wichtige politische Rolle in Brasilien. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Erst waren es 47, heute sind es schon einige hundert, manchmal mehr als 1000. Aus voller Kehle brüllen sie Demokratie. Die existiert zwar, doch in den Augen der Protestgemeinde ist sie bedroht, denn die Anhänger des ultrarechten Staatspräsidenten Jair Bolsonaro fordern immer unverblümter, das Parlament und das oberste Gericht zuzusperren, ohne dass Bolsonaro sie maßregeln würde.
Então chega, esse governo, o governo que está aí, só fala em ditadura e volta ao passado,
Es reicht jetzt, sagt ein älterer Demonstrant im Fernsehen. Bolsonaro und seine Unterstützer wollen zurück zur Militärdiktatur. Dagegen wehren wir uns. Und unsere Demos sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ähnliche Proteste gibt es in vielen Städten. Vorerst sind sie eher der Keim des Widerstands gegen Bolsonaros Autoritarismus als eine wirklich breite Bewegung. Die Linksparteien machen noch nicht mit. Mit der Begründung, in Corona-Zeiten seien Menschenansammlungen auf der Straße nicht zu vertreten. Speziell an der Sache ist, dass es Fußballfans sind, die sich um die Demokratie Sorgen machen. Die des Vereins Corinthians, dessen Publikum sich aus der Arbeiterschaft und aus den Vorstädten rekrutiert. Wie alle Fußballfans in Brasilien haben auch die von Corinthians eine bald religiöse, bald romantische Beziehung zu ihrem Club. Vitória, Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o Corinthians ist nicht nur ein großer Name im brasilianischen Profifußball. Der Verein spielte Anfang der 80er Jahre auch eine politische Rolle, als es darum ging, die seit 1964 bestehende Herrschaft der Generäle zu brechen. Demokratie war für die Obrigkeit damals ein Begriff aus dem Repertoire der Subversion. Aber Corinthians machte ihn sich zu eigen, indem es die Democracia Corinthiana erfand. Der Funktionär Adilson Monteiro Alves erklärte in einem Dokumentarfilm, was es damit auf sich hatte.
A democracia corintiana representou o futebol. Foi a voz do futebol, foi a voz do esporte na luta pela redemocratização do país. Isso foi a democracia corintiana.
Wir waren die Stimme des Fußballs, des Sports, als es darum ging, in Brasilien die Diktatur zu überwinden und die demokratisch-rechtsstaatliche Ordnung wiederherzustellen. Die Generäle hatten die Medien, das Kulturelle und große Teile des politischen Schaffens unter ihrer Fuchtel, aber der Fußball behielt seine Freiheiten. Der linke Soziologe Adilson Monteiro Alves wurde als Fußballlaie Sportdirektor von Corinthians und entwarf zusammen mit dem politisierenden Mittelfeldspieler und Arzt Sócrates ein völlig neues Konzept für den Club.
Todo grupo, massagista, roupeiro, médico, preparador físico e treinador. Todos tinham direito a voto.
Der Trainer, die Spieler, der Masseur, auch die Reinigungskräfte, alle waren stimmberechtigt. Und abgestimmt wurde über alles. Über Trainingslager, über Mannschaftsaufstellungen oder darüber, ob den Spielern Rauchen oder Alkohol erlaubt war, erinnert sich Wladimir, damals linker Verteidiger. Von Corinthians gingen eindeutige Botschaften aus. Mitten in der Diktatur schmuggelten die Spieler ein Transparent aufs Spielfeld und forderten die Freilassung aller politischen Gefangenen. Demokratie, für die Generäle ein Unwort, hatten sie in Großbuchstaben auf ihre Leibchen drucken lassen. Schnell war die Gesellschaft sensibilisiert und bald waren die Menschen zu Hunderttausenden auf der Straße, um Wahlen und Demokratie einzufordern. Ein Schauspiel, das sich heute gegen den autoritären Rechtsaußenpräsidenten Jair Bolsonaro zu wiederholen beginnt.
Die Fußballspieler von Corinthians São Paulo als politische Aktivisten, das war der Beitrag von Ulrich Achermann. Der Widerstand gegen die brasilianische Regierung wächst, insbesondere auch von Seiten der brasilianischen Justiz, wie mir Ulrich Achermann im Gespräch erklärte.
Ja, es ist so, dass das oberste Gericht anerkannt hat, dass von Bolsonaro und seinen Anhängern eben tatsächlich eine Gefahr für den Rechtsstaat ausgeht. Die Justiz ist im Augenblick so etwas wie das Bollwerk zur Verteidigung der Demokratie. Und nun betrifft eine der Untersuchungen Bolsonaro selbst. Hier geht es um möglichen Betrug bei den Wahlen von 2018. Und das könnte Bolsonaro zuletzt den Kopf kosten.
Aber nicht nur gegen ihn wird ermittelt, oder auch gegen sein enges Umfeld. Was wird denn dort den Leuten vorgeworfen?
Es gibt eine rechtsextreme Unterstützergruppe von Bolsonaro und die hat Attentatsdrohungen gegen Mitglieder des obersten Gerichts formuliert und hat einmal das Gebäude, also den Sitz der Justiz, attackiert. Im Präsidentenpalast selbst operiert eine Gruppe von Hackern, die ganz massive Falschmeldungen in die Welt setzt und Gegner der Regierung diffamiert. Offenbar gehörte da der Bildungsminister dazu und der ist sehr überraschend zurückgetreten und dann praktisch Hals über Kopf in die USA geflüchtet, wohl um seiner Verhaftung zuvorzukommen.
Sie haben es zu Beginn angetönt, das alles könnte gefährlich werden für Bolsonaro. Warum? Also um was geht es da?
Also Bolsonaro ist jetzt schon ziemlich heftig unter Druck und es kommen eben ständig noch neue Dinge zum Vorschein. Zum Beispiel, dass die Familie Bolsonaro Verbindungen zum organisierten Verbrechen, zu rechtsextremen Milizen in Rio de Janeiro unterhält. Da geht es in erster Linie um einen politisch aktiven Sohn von Bolsonaro, aber auch der Präsident selbst hatte bis vor kurzem Verbindungen zu einer Schlüsselfigur dieser rechtsextremen Milizen in Rio.
Ulrich Achermann hat berichtet. Bis vor kurzem war in Italien die Lega die Partei, für die Menschen im Land, die politisch rechts bis rechts außen stehen. Doch mit der Partei von Matteo Salvini geht es bergab. Parallel zu diesem Abstieg verläuft der Aufstieg von Giorgia Meloni. Die Partei der Römerin, die Fratelli d'Italia, legt zu, inzwischen geben 15% der Italienerinnen und Italiener an, Meloni und die Brüder Italiens wählen zu wollen. Wer ist Meloni? Deren politische Karriere bei der Jugendbewegung der italienischen Neofaschisten begann. Das Porträt von Franco Battel.
Giorgia Meloni sagt über sich selbst: Ich bin Frau, Mutter, Italienerin, Christin.
Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete!
Das nimmt mir keiner weg, schreit Giorgia Meloni ins Mikrofon, als ob es Leute gäbe, die ihr diese Eigenschaften streitig machen wollten. Giorgia Meloni wuchs in einer Römervorstadt auf. Als 15-Jährige trat sie der Jugendfront bei, der Jugendorganisation der italienischen Neofaschisten. Was sie heute vertritt, deckt sich in vielem mit den Forderungen der Lega Matteo Salvinis. Wie Salvini fordert auch Meloni eine harte Hand gegenüber Migranten und Flüchtlingen. Als die deutsche Kapitänin Carola Rackete das Rettungsschiff Sea-Watch vor einem Jahr in einen italienischen Hafen steuerte, forderte Giorgia Meloni, dieses Schiff zu beschlagnahmen und zu versenken.
Che la Sea-Watch è una nave che deve essere sequestrata e che deve essere affondata, come accade.
Auch in der Europapolitik sind sich Salvini und Meloni in den meisten Punkten einig. Wie prominente Lega-Politiker forderte auch Meloni den Austritt Italiens aus der Eurozone. Im EU-Parlament politisieren Melonis Brüder Italiens in der Fraktion der Konservativen und Reformer zusammen mit der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit oder etwa der weit rechts stehenden spanischen Vox. Mit diesen rechtsnationalen, sehr konservativen Parteien teilt Meloni die Skepsis oder gar Ablehnung gegenüber der Europäischen Union. 2015 bezeichnete Meloni die EU zum Beispiel als ein Komitee von Halsabschneidern.
Ci ritroviamo di fronte a quello che anche in questa occasione drammaticamente si conferma come un banale comitato di affari di usurai.
Der wichtigste Punkt, in dem sich die Lega von Matteo Salvini und die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni unterscheiden, ist der Föderalismus. Die Lega wurde im Norden Italiens stark, als Partei, die zuerst die Unabhängigkeit Padaniens und dann weitgehende Autonomie forderte. Die Fratelli d'Italia hingegen haben ihre Wurzeln im italienischen Neofaschismus und befürworten einen starken Zentralstaat. Diese neofaschistischen Wurzeln sind bei den 2012 gegründeten Fratelli d'Italia vor allem über personelle Kontinuitäten sichtbar. Es gibt Parlamentarier, die schon Mitglied des neofaschistischen Movimento Sociale Italiano waren und heute bei den Fratelli d'Italia politisieren. Zum Beispiel Ignazio La Russa. Im Parlament wollte La Russa verhindern, dass der von Mussolinis Faschisten verwendete römische Gruß, der ausgestreckte Arm also, unter Strafe gestellt wird.
State attenti ad alzare la mano oltre la spalla, perché richiama certamente quel mostro che fu Benito Mussolini. Vergogna!
Die Kontinuität zwischen dem italienischen Faschismus und den Brüdern Italiens zeigt sich etwa auch darin, dass einer der Urenkel Mussolinis vor einem Jahr für Melonis Partei kandidierte. Meloni selbst äußert sich selten zu Mussolini oder zum italienischen Faschismus. Bekannt aber sind ihre Sympathien für rechtskatholische Kreise, für Ungarns Premier Viktor Orban oder für die US-Regierung Donald Trumps. Das sind auch Leitsterne Matteo Salvinis. Doch Salvini ging vor 2 Jahren überraschend und trotz gegenteiliger Versprechungen ein Regierungsbündnis mit der Protestbewegung der Cinque Stelle ein. Diesen Schwenker Salvinis bezeichnete Meloni als Wortbruch. Viele Italienerinnen und Italiener haben es geschätzt, dass sich Meloni nie von den Cinque Stelle hat bezirzen lassen. Dura e pura, hart, sauber, geradlinig. Damit hat Meloni nicht nur am rechten Rand gepunktet. Seit der 83-jährige Silvio Berlusconi weitgehend von der politischen Bühne verschwunden ist, buhlt Meloni auch um Wähler der bürgerlichen Mitte. Mit Erfolg. Anders wäre es gar nicht zu erklären, dass ihre Partei unterdessen auf bis zu 15% der Stimmen hoffen darf.
Franco Battel berichtete aus Rom. Es ist 18.26 Uhr, die weiteren Themen der Sendung. Als Kind vom Kosovo in die Schweiz gekommen, nun Luzerner Kantonsratspräsidentin. International ein Theater- und Opernstar, daheim in Moskau auf der Anklagebank. Und Malawi wählt seinen Präsidenten noch einmal, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Wiesmeier-Thalmann-Hofer, so hießen die Luzerner Kantonsratspräsidentinnen und Präsidenten in den vergangenen Jahren. Heute Mittag wurde die SP-Politikerin Ilfete Fanai an die Spitze des Kantonsparlamentes gewählt. Die 37-Jährige mit kosovarischen Wurzeln ist nun ein Jahr lang höchste Luzernerin, als erste Migrantin überhaupt. Die Wahl von Ilfete Fanai ist außergewöhnlich in einem Kanton, in dem momentan bürgerliche Männer in der Politik den Ton angeben. Christian Öxlin berichtet aus der Messehalle Almend in Luzern.
Sichtlich gerührt erklärt Ilfete Fanai die Annahme der Wahl zur neuen Luzerner Kantonsratspräsidentin.
Heute haben Sie mit Ihrer Stimme etwas möglich gemacht, was für meine Eltern, die hier vorne sitzen, unvorstellbar war.
Jetzt steht sie ein Jahr lang im Zentrum des politischen Geschehens. Unter Beobachtung zu stehen, das ist sich Ilfete Fanai gewohnt. Als sie 9-jährig mit ihrer Familie in die Schweiz kommt, ist sie im Schulhaus das einzige Kind aus dem Balkan. Heute lebten im Kanton Luzern Menschen aus rund 160 Nationen, sagt die 37-Jährige. Doch das spüre man im Kantonsparlament und in der rein bürgerlichen Männerregierung nicht.
Ich finde es wichtig in einer Demokratie, dass möglichst viele Stimmen gehört werden und eben auch sichtbar wird, dass die Bevölkerung eben vielfältig zusammengesetzt ist.
Die studierte Sozialarbeiterin hat für ihr Amtsjahr vor allem ein Ziel. Sie wolle die Stimmen von Migrantinnen und Migranten hörbar machen, Menschen, die im Kanton lebten, aber für viele nicht sichtbar seien. Die Wahl von Ilfete Fanai sei tatsächlich ein wichtiges Signal, findet auch Yvette Estermann. Die Luzerner SVP-Nationalrätin hat Wurzeln in der Slowakei und politisierte einst auch im Kantonsparlament.
Also es ist ein Beweis für mich, dass die Schweiz ein offenes Land ist, tolerant ist, wo auch eben Migrantin, Migrant kann in so ein Amt hochgehoben werden.
Das sieht Ilfete Fanai allerdings anders. In Sachen Toleranz und Chancengleichheit gebe es im ganzen Land und auch im Kanton Luzern noch viel zu tun, findet sie. Die Situation für Migrantinnen und Migranten sei auch heute noch schwierig.
Ich habe gemerkt, dass es in der Schweiz leider immer noch so ist, dass nicht der Leistungsausweis entscheidet, ob man eine Lehrstelle findet, sondern eben auch der Hintergrund. Und darum bin ich auch in die Politik gegangen, um eben diesen Umstand zu ändern, dass es nicht eine Rolle spielt, woher man kommt, sondern eben, was man machen möchte.
Denjenigen eine Stimme geben, die in der Politik nur wenig gehört werden, dieses Motto prägt das politische Schaffen der 37-Jährigen. Sie hat den Verein LISA gegründet, der die Interessen der Sexarbeiterinnen in Luzern vertritt. Sie lancierte Vorstöße gegen häusliche Gewalt und für mehr Gleichstellung. Sie politisiert pointiert, kritisiert die Bürgerlichen teilweise harsch. Als Kantonsratspräsidentin, die den ganzen Kanton repräsentiere, werde sie sich nun ein Jahr lang etwas zurücknehmen müssen, sagt CVP-Kantonsrat Ludwig Peier, der sie als unermüdliche Schafferin bezeichnet.
Das wird wahrscheinlich etwas eine Kunst sein, oder? Weil bisher hat sie sich natürlich sehr stark mit der Politik der SP identifiziert und wir werden sehen, ich traue ihr diese Überparteilichkeit durchaus zu.
Als höchste Luzernerin steigt Ilfete Fanay auf der politischen Karriereleiter weiter auf. Die nächste Stufe wäre dann der Regierungsrat, momentan ein Gremium mit 5 bürgerlichen Männern. Linksgrün hätte vom Wähleranteil her Anspruch auf einen Sitz. Auf die Frage, ob sie eine Kandidatur reizen würde, bleibt die ambitionierte Politikerin diplomatisch.
Was nachher folgt, ist offen und ich bin ein offener und neugieriger Mensch und in dem Sinn bin ich zuversichtlich, dass es gut kommt.
Zuerst freue sie sich aber auf ihr Amtsjahr als Kantonsratspräsidentin. Die Feier wird wegen Corona im viel kleineren Rahmen stattfinden als geplant. Eine Liveband spielt trotzdem für Ilfete Fanay übers Internet zugeschaltet aus ihrer alten Heimat Kosovo.
Kirill Serebrennikov, der Theater-, Film- und Operregisseur, gehört zu den berühmtesten Künstlern Russlands. Er inszeniert international, vor 1,5 Jahren auch am Opernhaus Zürich, Così fan tutte von Mozart. Das tat er unter Hausarrest, denn Serebrennikov hat juristische Schwierigkeiten. Im August 2017 wurde er als Leiter des Gogol Centers in Moskau festgenommen. Man warf ihm Veruntreuung vor. Eine Zeit lang war er in Haft, danach 1,5 Jahre unter Hausarrest. Letzten Herbst sah es aus, als würde der Fall fallen gelassen. Eine Richterin in Moskau kam zum Schluss, dass die Veruntreuung nicht nachgewiesen werden könne. Doch die Staatsanwaltschaft zog den Fall weiter und nun soll am Freitag das Urteil gegen Serebrennikov bekannt werden. Der Staatsanwalt fordert 6 Jahre Zuchthaus. Ich fragte David Nauer in Moskau, wie er das begründe.
Serebrennikov soll zusammen mit anderen Angeklagten umgerechnet rund 2 Millionen Franken an Subventionen unterschlagen haben. Das sagt die Anklage. Man muss allerdings sehen, dass dieser Fall ziemlich kompliziert ist. Im Kern geht es darum, dass Serebrennikov und seine Leute bei einem großen Kunstprojekt sehr kreativ mit der Buchhaltung umgegangen sind. Also sie haben zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler bar bezahlt und auch viele andere Ausgaben nicht recht abgebucht. Und das war wohl auch nicht legal. Allerdings ist das in der russischen Kunst- und Theaterszene ziemlich üblich, dass man so mit dem Geld umgeht. Das Problem nun ist aber, dass die Staatsanwaltschaft genau in diesem Fall Serebrennikov aus einem schlampigen Umgang mit Buchhaltung einen Diebstahl in Millionenhöhe macht. Eine Behauptung, für die es schlicht keine Beweise gibt.
Serebrennikov war ja die letzten Monate frei, sein Hausarrest wurde gelockert, er konnte sogar inszenieren, also Kunst machen. Und jetzt also dieser Rückschlag, jetzt wird die Schraube wieder angezogen. Was ist da passiert?
Das ist schwer zu sagen, weil es hat tatsächlich eine Weile so ausgesehen, dass die Anklage juristisch unhaltbar ist und dass selbst die Staatsanwaltschaft das eingesehen hat. Aber dieser Fall hat eben nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine politische Seite. Und Serebrennikov ist ja ein sehr kritischer Künstler, hat in Russland viele Fans, aber hat auch Feinde, gerade in der Elite, Leute, die ihn weghaben wollen, und die scheinen nun entschlossen zu sein, ihn für viele Jahre ins Gefängnis zu bringen. Und man kann sagen, auch er selber, Serebrennikov, sieht den Fall politisch. Er hat in seinem letzten Wort vor Gericht eine Botschaft an Richter und Staatsanwälte versteckt. Und zwar ergeben die Anfangsbuchstaben jedes einzelnen Abschnitts seiner Rede einen Satz, und zwar folgenden Satz: Ich bereue nichts, aber ihr tut mir leid. Also das ist ein ziemlich starkes Bild eines Künstlers, nämlich dass der Angeklagte dem Richter und den Anklägern sein Mitgefühl schenkt, weil er glaubt, dass sie ihn zu Unrecht verurteilen werden.
Dieser Rückschlag jetzt, was hat das ausgelöst in der russischen Kulturszene oder auch in der Gesellschaft allgemein?
Eine richtige Solidaritätswelle, das kann man sagen. Also in der kürzester Zeit haben gegen 5000 Kulturschaffende einen offenen Brief unterzeichnet, der Serebrennikow verteidigt und auch einen Freispruch fordert. In dem Brief heißt es, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen und es gebe auch überhaupt keine Beweise für seine Schuld. Aber man muss natürlich schon sehen, dass Serebrennikow nicht ein Künstler für das Volk war. Er hat schwierige, komplizierte, schwer verdauliche, auch provokative Stücke inszeniert. Und in liberalen, kulturell interessierten Kreisen ist er damit ein Star geworden, ein richtiger Superstar. Aber die Massen der Russinnen und Russen, die werden sich nicht für ihn einsetzen, weil die ihn nicht kennen und auch nicht verstehen.
Wenn man in Russland angeklagt ist, ist ein Freispruch eher selten. Wie stehen die Chancen, dass Serebrennikow die Strafe umgehen kann?
Statistisch gesehen stehen sie sehr schlecht, weil Richterinnen und Richter in Russland sehr oft den Forderungen der Anklage folgen. Ob das jetzt in diesem Fall auch der Fall ist, weiß man nicht. Aber ich denke, es muss schon ein Wunder geschehen, dass es zu einem Freispruch kommt oder auch nur zu einer sehr milden Strafe. Also die Karten stehen schlecht für Serebrennikow, würde ich sagen.
Was wäre denn eine Verurteilung für ein Signal?
Ein sehr düsteres Signal, denn Serebrennikow ist da einer der größten russischen Künstler unserer Zeit. Und wenn der Staat ihn nun ins Gefängnis wirft für mehrere Jahre wegen letztlich einer Bagatelle, dann weiß jeder Künstler, jeder Aktivist, Bürger, auch jeder Oppositionelle, dass es auch ihn treffen kann, dass sozusagen die harte Hand des Staates auch ihn willkürlich treffen kann. Und in dem Sinn wäre eine Verurteilung zu einer hohen Gefängnisstrafe von Serebrennikow natürlich ein Signal an die Gesellschaft, dass die Schrauben nun wirklich angezogen werden, dass in der Elite Hardliner auf dem Vormarsch sind, Leute, die kein offenes oder kreatives Land wollen. Und ich glaube, gerade in dieser politischen Komponente liegt die Wichtigkeit dieses Prozesses, denn dieser Prozess oder der Ausgang dieses Prozesses wird zeigen, in welche Richtung Russland sich in nächster Zeit bewegt.
Russland-Korrespondent David Nauer war das mit Informationen und Einschätzungen. Malawi im südlichen Afrika wählt heute einen Präsidenten, nochmals. Denn das Verfassungsgericht hat die Wahl vom letzten Jahr für ungültig erklärt. Es habe systematisch und schwere Unregelmäßigkeiten gegeben. So wurde zum Beispiel ausnehmend oft Tippex gebraucht, um die Wahlresultate zu verändern. Das ist erst das zweite Mal in Afrika, dass eine Präsidentschaftswahl durch das Gericht annulliert wird. Die Wahlen heute sind darum ein großer Schritt für die Demokratie in Malawi und ganz Afrika. Und so sind die Malawier trotz Coronavirus in Scharen an die Urnen geströmt. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Ab 6 Uhr morgens, als die Wahllokale heute öffneten, standen Malawierinnen und Malawier an, um erneut ihre Wahlzettel in die Urne zu werfen. Die meisten habe er begeistert erlebt, beschreibt der malawische Journalist Golden Matonga die Situation vor Ort via WhatsApp.
Most people who are turning out to vote today, they say they are excited to.
Es war eine lange Zeit und wir hatten viele Gerichtsstreit seit der annullierten Wahl vor über einem Jahr. Die Malawier wollen nun vorwärts gehen, mit einer Regierung, in die sie Vertrauen haben, dass sie die vielen Herausforderungen im Land angehen wird. Und Herausforderungen gibt es genug. Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Mehr als die Hälfte der rund 20 Millionen Einwohner lebt unter der Armutsgrenze. Korruption und Stromausfälle sorgen für Unmut. Und das juristische und politische Tauziehen seit über einem Jahr hat das Land praktisch zum Stillstand gebracht. Doch der Kampf für die heutige Wahlwiederholung habe sich gelohnt, ist Aktivist und Mediendozent an der University of Malawi, Jimmy Kainja, überzeugt. Das zeigt, wie Malawis Demokratie reift. Es ist schließlich nicht so einfach in Afrika, dass es den Gerichten gelingt, der Regierung etwas aufzuzwingen. Und im Falle von Malawi gelang dies den Richtern sogar gleich mehrfach. Nicht nur hatte das Gericht die Wahlen vom letzten Jahr für ungültig erklärt, und dies, nachdem peinlicherweise alle internationalen Wahlbeobachter, von der Afrikanischen bis zur Europäischen Union, dem Wahlprozess den Segen gegeben hatten. Nein, die malawischen Richter setzen sich auch durch gegen die Versuche des amtierenden Präsidenten Peter Mutharika, eine Wiederholung der Wahl zu verhindern. Der Präsident weigerte sich, die vom Gericht verordneten Wahlreformen nach dem Urteil umzusetzen, sowie die Wahlkommission neu zu besetzen. Der Präsident zog vors oberste Gericht und scheiterte erneut. Die Richter spielten auch eine wichtige Rolle für die Zivilgesellschaft, erklärt Jimmy Kainja von der Universität Malawi. Nach der letzten Wahl gab es Proteste in Malawi, weil viele glaubten, die Wahlen seien nicht mit rechten Dingen zu und her gegangen. Die Regierung wollte die Proteste verbieten. Die Richter verhinderten ein solches Verbot. Die starke Judikative passte Präsident Peter Mutharika gar nicht. Und so schickte er auch Anfang Monat den obersten Richter frühzeitig in Pension. Unumwunden gingen die Malawierinnen und Malawier wieder auf die Straße. Das letzte Jahr habe Malawi regelrecht politisiert, so Kainja.
Even people that are political are beginning to realize that unless you take part in these issues.
Auch Personen, die bis anhin apolitisch waren, merken nun, dass man sich einsetzen muss. Doch es kann in Zukunft natürlich passieren, dass die Regierung wieder versuchen wird, die Gerichte zu beschneiden. Doch ich glaube, wer auch immer heute die Wahl gewinnt, hat seine Lektion gelernt.
Whoever comes in power would have learned a big lesson here.
Der Gewinner wird entweder der amtierende, bald 80-jährige Peter Mutharika sein, dessen Wahlsieg Anfang Jahr vom Gericht aberkannt wurde. Oder der 65-jährige Oppositionelle Lazarus Chakwera, der damals wegen des Wahlresultats vor Gericht gezogen war. Die Chancen sind für beide intakt. Alleine die Tatsache, dass heute erneut gewählt wurde, zeigt, dass die Demokratie in Malawi im letzten Jahr einen großen Schritt vorwärts gemacht hat.
Das war Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, Janin König für die Nachrichten, am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Das war ein Podcast von SRF.